Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Mann, der nicht schlafen kann und deshalb in einem Bergsanatorium Heilung sucht. Und so in einem Wort hat der Berliner Schriftsteller Timon Karl Kaleta seinen neuen Roman genannt. Und wir wollen hören, wie es da und eben in jener Klinik zugeht. Beschaulich jedenfalls nicht. Wir lassen es uns erzählen von Timon Karl Kaleta. Er ist unser Gast in dieser Lesart. Willkommen zusammen. Mit dem Schriftsteller Timon Karl Kaleta aus Berlin. Er ist Jahrgang 1980, eigentlich Journalist, Musiker. Er schreibt Drehbücher für die Serie Jerks. Aber inzwischen kennt man ihn auch als Romanautor. Für sein Debüt vor 3 Jahren bekam er gleich mehrere Preise. Und jetzt erntet er allseits Lob für seinen zweiten Roman. Heilung heißt das Buch. Und auf der Suche genau danach ist der Erzähler, den chronische Müdigkeit, schlaflose Nächte plagen. Timon Karl Kaleta ist bei mir im Studio. Willkommen, hoffentlich gut geschlafen.
Hallo, ich freue mich sehr. Ich habe mittelmäßig geschlafen, so wie eigentlich schon mein Leben lang.
Und 40% der Deutschen sagen von sich, dass sie schlecht schlafen. Gehören sie auch dazu? Ich meine, oder hat sie was ganz anderes auf die Idee gebracht, über einen schlaflosen Mann zu schreiben?
Naja, ich habe für diese Person nach einem Symptom gesucht erstmal und da kam mir der Schlaf ganz recht. Ich selbst leide tatsächlich auch unter einem sehr, sehr defizitären Schlaf, möchte aber nicht so ein Betroffenheitsbuch daraus machen, sondern ich habe mein Schicksal akzeptiert und das passte ganz gut für diese Geschichte dieses Mannes.
Auf jeden Fall nicht sozusagen betroffenheitsromanmäßig geht es gleich zu Beginn los mit dem Ich-Erzähler. Den treffen wir in einem heißen Pool in einer verschneiten Berglandschaft. Eine schöne Frau steigt nackt ins Wasser. So könnte auch ein Erotic-Fantasy-Roman beginnen, der unter Reichen in einem Luxusspa spielt. Aber sie entwickeln natürlich eine ganz andere Geschichte. Und tatsächlich entpuppt sich diese Bergklinik San Vita auch mehr und mehr als ja unheimlicher Ort. Was ist da los? Wer geht da hin?
Naja, also es ist ein Domizil in den Bergen, in dem vor allem Menschen von Menschen geheilt werden, die eigentlich nicht krank sind. Der Professor sagt ihm ja an einer Stelle, wir untersuchen ja erstmal jeden, weil wir wollen gesunde Menschen behandeln. Und dieses, was behandelt werden soll, ist so eine Art Unbehagen, von dem, dass der Professor Trinkel bei unserem Erzähler diagnostiziert. Und Trinkel sagt, dieses Unbehagen nehme zu in der Gesellschaft, ganz allgemein. Und es sind wohl Leute, deren Leben, wie Trinkel dann auch sagt, jetzt erst so richtig beginnen soll.
Je gründlicher sie mich untersuchten, desto eindeutiger geriet am Ende die Diagnose, ich war nicht krank, mir fehlte nichts, das sagt ihr Protagonist. Wie würden Sie ihn beschreiben, Herr Kaleta? Was ist er für ein Mann?
Er ist jemand, der sich, glaube ich, selbst für sehr rational hält. Er hat ja auch so eine Theorie, er sagt, das Glück besteht darin, wenn man die Grenzen seiner eigentlichen Möglichkeiten erkennt und akzeptiert und nicht über sich hinauswachsen will, keine großen Träume macht. Und so hat er es sich ja in seinem Leben ganz bequem gemacht. Er hat eine sehr, sehr erfolgreiche Frau, in deren Dienst er sich gestellt hat. Und dann, also er glaubt, er macht sich für sie nützlich und kommt dann in den Genuss, ein sehr angenehmes Leben zu führen. Und dann kommt ihm halt diese Schlafproblematik in die Quere. Er ist dauernd müde, er kommt gar nicht mehr aus dem Bett und hat dann Angst vor seiner Frau, die Nützlichkeit zu verlieren. Und sie ist dann ja diejenige, die sagt, du musst dir jetzt helfen lassen. Er will das eigentlich nicht. Er ist ja jemand, der sagt, ich möchte nicht, dass jemand in mich reinschaut. Und dann wird er im Grunde gegen seinen Willen. Er möchte die Dinge eigentlich mit sich selbst ausmachen. Er sagt, das kriege ich schon irgendwie wieder hin. Wird dann aber gegen seinen Willen in dieses San Vita gebracht.
Sie checkt ihn sozusagen ein, ohne dass er es möchte. Mit welchen Methoden wird denn dann der Professor Prinkel, dem Ich-Erzähler, er bleibt namenlos, Heilung bringen?
Er konfrontiert ihn, glaube ich, mit sich selbst. Und das sind dann Methoden, also einmal wird er überrumpelt und muss einen ganzen Tag in so einem dunklen Raum überdauern, findet dann nicht mehr raus, wacht am Ende, wenn er erlöst wird, weint er in den Armen des Professors. Er muss mit ihm auf eine Bärenjagd gehen. Er wird sozusagen gezwungen, auch einen Bären zu töten. Das kann man vielleicht schon mal sagen. Er schießt auf ihn und muss dann am Ende noch ein Messer führen, das dem Bären den Gnadenstoß gibt. Ja, es ist so eine Form der Drangsalierung und eben so, er wird so genötigt, in sich reinzuschauen. Und man könnte ja auch vielleicht sagen, diese Nötigung öffnet erst die Pforten zur Hölle.
Die Pointe mit den Bären hätte ich jetzt gar nicht verraten, aber Sie sind der Autor.
Ist ja ganz früh schon im Buch.
Dieser abgeschiedene Kosmos jetzt, eines Sanatoriums in den Bergen, da klingelt es natürlich in allen Ohren und jetzt auch in allen Rezensionen bislang zu Ihrem Roman, Herr Kalaita. Die schönste Bergklinik der Literatur seit dem Zauberberg, hat Ihr Schriftstellerkollege Eckhard Nickel bewundernd bemerkt. Und naja, und es gibt wirklich in der Tat etliche Motive, die an Thomas Manns Klassiker denken lassen. Schaffen wir uns die Geschichte mal vom Hals, denn Sie kannten den Zauberberg gar nicht, als Sie einen Roman schrieben, stimmt's?
Also mein Lektor Hannes Ulbrich, den ich sehr mag, sagt immer, sag bitte nicht, dass du den Zauberberg nicht gelesen hast. Das klinge dann so nach Koketterie. Was soll ich sagen? Es stimmt aber, ich hatte den Zauberberg nicht gelesen. Ich glaube aber, also meine Theorie ist, die Geschichte des Zauberbergs hat in den letzten 100 Jahren so sehr die Kultur durchdrungen. Gerade wenn es um Geschichten geht, die in Kliniken spielen oder in Arzt-Patienten-Verbindungen. Ja.
Ich habe genau das habe ich eigentlich dann gedacht, als ich hörte, dass Sie den nicht kannten, dachte ich, es gibt sowas wie literarische Epigenetik.
Ja.
Übertragung von außen, wo man gar nicht vielleicht den Urtext kennt, aber so viel gehört hat, dass es irgendwie einfließt. Sie haben einen völlig eigenen ständigen Roman geschrieben und Heilung jetzt besteht aus zwei Teilen. Innen heißt die erste Hälfte des Buches, außen die zweite. Und im ersten Teil also sucht der Erzähler Heilung in seinem eigenen Innern und kurz vor dem zweiten Teil außen, wo der Erzähler ja auf einem dann abgeschiedenen Selbstversorgerhof tatsächlich zum Bauer wird. Aber vorher gerät er in einen Schneesturm, bei dem man natürlich wieder an den Zauberberg denken muss. Hans Castorps berühmter Schneetraum. Aber das jetzt wirklich mal beiseite. Aber was für ein Wendepunkt ist dieses Erlebnis für einen Erzähler, der ja fast ja, umkommt?
Ja, er kommt fast um. Und diese Schneeszene markiert ja auch sozusagen den Weg von diesem abgeschlossenen San Vita, was ja weiträumig umzäunt ist. Und in der Nacht durchbricht er mit Professor Trinkel diesen Zaun, wo dieser Bär das Loch reingerissen hat und so weiter. Und dann tritt er, ja, es ist natürlich ein Moment der Schnittstelle, in dem er halt fast ums Leben kommt und dann in diesem Schneesturm gerettet wird von jemandem, der da eigentlich gar nicht sein kann. Ein alter Schulfreund, der ihn dann sozusagen in diesem Schneefiebertraum zu sich ruft. Und der Erzähler glaubt ja jetzt den Grund gefunden zu haben für sein Unbehagen. Mhm. Er glaubt nämlich, er habe mal seinen besten Freund im Stich gelassen, als der seine Hilfe brauchte.
Und nun folgt mit diesem Freund der komplette Rückzug aus der Leistungsgesellschaft. Jeden Morgen um 5 werden die Tiere im Stall versorgt. Man macht sich die Hände schmutzig im Gemüsebeet. Hört sich erstmal so ein bisschen nach Klischee an. So der verwöhnte Luxus-Großstadtbürger flieht ins einfache Leben. Rückzug, Heilsversprechen der Natur. Da bauen sie aber einen ziemlich bösen Widerhaken ein. Nach ein paar Tagen ist der neue Naturbursch auf alles Mögliche allergisch. Das ist ja gemein.
Ja, es sind einfach Zivilisationsprobleme, die ihm da im Weg stehen. Also die Schlaflosigkeit und die Allergie. Klar, er trifft ja auf seinen Freund Jesper, der da eben halt so der das Gegenteil von ihm selbst ist, der so eine virile Dominanz hat, der alles ist, was er erzählt, er nicht ist, stark, zugriffig, hat ein reges Liebesleben und all das. Und das will er dann auch sein. Er will dann auch so werden wie Jesper, aber alles an ihm steht ihm im Weg, unter anderem die Allergien.
Also es wird während der Lektüre immer klarer, diesem Mann fehlt was Grundlegendes, nämlich so wirklich ja ganz banal der Sinn für sich auch in seinem Leben zu finden. Er versucht immer nur zu imitieren, wonach andere streben. Und da kann man auch wieder eine bekannte Romanfigur denken, die Sie selbst sozusagen zitieren, nämlich von Patricia Highsmith, den talentierten Mr. Ripley. Da gibt es ein Motto sozusagen im Roman, das zitieren Sie am Anfang, ein Mensch, der sich immer in andere verwandelt. Was fasziniert Sie an dieser Figur?
Naja, also ich kenne es natürlich an mir selbst, dass der vermeintlich kürzeste Weg in ein glückliches Leben darin besteht, es anderen gleich zu tun. Jetzt würde natürlich jeder Lebenscoach sagen, nein, nein, man muss aus sich selbst herausschöpfen und da seinen Sinn finden. Das gelingt unserem Erzähler offenbar nicht so gut, aber das Motiv, also sagen wir so, ich mag es sehr gerne, Menschen zu erzählen, die sich ihre Probleme selbst schaffen. Also man kann ja auch Figuren erfinden, die gegen große äußere Widerstände kämpfen und sich auf und sich dagegen erwehren. Ich finde es interessanter, Menschen dabei zu beobachten, die ohne Not sich in Probleme begeben, aus denen sie dann nicht mehr herausfinden. Und das ist, glaube ich, auch dieser Wunsch dann, es Jesper gleich zu tun, ist so unnötig. Bleib doch einfach zu Hause, schlaf einfach am Nachmittag, aber das am Ende führt es halt ins Desaster, dieser Wunsch. Und bei Ripley, also für andere ist es oft das Desaster und in diesem Roman vielleicht ja auch.
Apropos Zitat, in der Klinik gibt es jeden Morgen zum Frühstück ein Klopstock-Gedicht. Den alten Empfindsamkeitspoeten, tiefstes 18. Jahrhundert, kennt heute wirklich kaum jemand noch, war ein Superstar seiner Zeit. Wie sind Sie denn auf den gekommen?
Ja, er war ein Superstar. Goethe war ja auch schon so ein Fan. Das war ja damals, es kam bei mir, also vieles in diesem Roman kam so aus den Tiefen meiner Erinnerung. Ich hatte damals es klingt so banal, in meinem Grundstudium mal eine große Arbeit geschrieben über Klopstocks Eislaufoden.
Oh, jawohl,
genau. Ich hatte auch jetzt meinem ehemaligen Professor sogar das geschrieben, hat er sich sehr gefreut. War da sehr fasziniert von und deswegen gibt es ja auch so eine Eislaufszene in dem Roman, die ist eigentlich, ich habe seit 20 Jahren nicht mehr über Klopstock nachgedacht, aber jetzt, als ich diese Klinik erzählte, kam das alles wieder hoch und ich dachte mir dann diese Pseudosinnstiftung, die ja auch in dem Roman passiert, das ist ja auch ausgestellt als eine Pseudosinnstiftung mit diesen Klopstock-Passagen, die fand ihren Weg dann da rein.
Viel Literatur, viel Empfindsamkeit und ja, Heilung im neuen Roman von Timon Kalkalaitis. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch und dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe zu danken.
In der Lesart, wo wir jetzt einen Ausflug ins literaturhistorische Kalifornien machen, dem Ort für die deutschen Exilschriftsteller während der NS-Zeit. Viel Prominenz war in der Gegend von Los Angeles Thomas und Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Alfred Döblin und auch das Ehepaar Leon und Martha Feuchtwanger. 1943 zogen sie in die Villa Aurora in Pacific Palisades, blieben dort über das Kriegsende hinaus. 1958, nach Leon Feuchtwangers Tod, kümmerte sich die Witwe Martha um seinen Nachlass, vermachte ihn und inklusive der Villa der University of Southern California. Das Haus wurde zur Künstlerresidenz und jetzt hat dort die Berliner Künstlerin Sonja Schönberger der ehemaligen Hausherrin ihre Reverenz erwiesen. Aus Alltagsgegenständen schuf sie die Installation Martha. Jetzt zu sehen in der Universitätsbibliothek. Kerstin Zilm war für uns dort.
3 Monate lebte Sonja Schönberger als Stipendiatin in Martha Feuchtwangers ehemaligem Zimmer in der Villa Aurora. Sie schlief in ihrem Bett, schaute in ihren Spiegel und aus dem Fenster, aus dem auch Martha schon über den Garten zum Pazifik sah. Das Verlangen, dieser Frau näher zu kommen, führte die Künstlerin ins Archiv der University of Southern California, USC. In 6 kleinen Kisten fand sie bisher unbeachtete Objekte aus Marthas Alltag.
Das ist ja dieses kleine Adressbuch oder Kalender von Martha aus dem Jahr 46.
Und die hat zum Beispiel ein dünnes kleines Büchlein, ein Kalender mit handschriftlich ergänzten Danksagungen. Auf der ersten Seite ein Aufkleber mit der getippten Adresse der Feuchtwangers, 520 Paseo Miramar, Pacific Palisades. Darunter die Telefonnummer des Fischrestaurants am Strand unterhalb ihrer Villa.
Die Feuchtwangers hatten kein Telefon. Immer wenn man angerufen hat, musste man im Gladstone anrufen und dann ist jemand wohl hochgelaufen und hat Bescheid gesagt, dass da ein Anruf war.
Das kann man auch in Briefen und Erinnerungen nachlesen. Doch wofür Martha das Büchlein nutzte und warum sie es bis zu ihrem Tod 1987 aufgehoben hat, ist unbekannt. So ging es Sonja Schönberger mit vielen Objekten, die sie im Feuchtwanger-Nachlass fand. Ihr Hintergrund blieb häufig rätselhaft, ihre Bedeutung der Fantasie überlassen.
Ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung, was mich erwartet, wenn ich jetzt Marthas Kisten öffne. Sind da ihre Tagebücher drin oder irgendwas total Tiefgehendes, sehr Intimes oder so? Und das habe ich aber in dem Sinne nicht gefunden, sondern eher ja, alltägliche Gegenstände oder eben auch Fundstücke. Und mich haben die Objekte einfach auch total berührt, als ich die entdeckt habe.
Da sind zum Beispiel Pflaster, Radiergummis, ein Stück Treibholz in Form einer Kralle, ein herzförmiger Stein, ein Stapel Visitenkarten und ein Zettel, den Martha an die Tür heftete, wenn sie das Haus verließ.
Da hat sie mit Bleistift geschrieben, I shall be back in 5 minutes, please come in. Ich mag das einfach, dass es so diese Generosität hat und dieses offene, komm einfach rein und ja, ja, ich bin gleich wieder zurück.
Eine Geisteshaltung, die bis heute Leben und Handeln in der Villa Aurora bestimme, sagt Claudia Gordon, die Direktorin der Künstlerresidenz.
Ein offenes Haus, viele Disziplinen, die zusammenkommen, ganz viele verschiedene Hintergründe, eben auch verschiedene Nationen inzwischen ja immer mehr, obwohl es alles Künstlerinnen und Künstler sind, die in Deutschland leben und arbeiten. Das ist definitiv was, wo Martha immer noch prägt.
Gordon freut sich, dass mit der Installation das Scheinwerferlicht auf Martha Feuchtwanger fällt, die ihr Leben dem Schaffen ihres Mannes widmete. Der Schriftsteller hätte ohne sie nie das erreicht, was ihn bis heute berühmt macht, sagt sie.
Es fing schon damit an, dass sie wie viele andere Immigranten, Frauen sozusagen, diejenige war, die das Auto gefahren hat. Sie hat also im täglichen Leben alles geregelt. Und wir wissen ja jetzt auch, dass sie auch für seine Arbeit ganz entscheidend war. Also sie hat mit ihm Korrektur gelesen und auch viele Vorschläge gemacht und so weiter.
Dass überhaupt noch Alltagsgegenstände aus Martha Feuchtwangers Leben erhalten sind, ist auch ein wenig Glück. Michaela Ullmann bekam als noch unerfahrene Archivarin von der USC-Bibliothek vor 16 Jahren die Aufgabe, den Nachlass aus der Villa zu sortieren. Inzwischen leitet sie die Feuchtwanger-Abteilung und würde vermutlich nicht mehr so viel aufheben.
Vielleicht war es ganz gut, dass ich, als ich den Job angefangen habe, noch nicht so eine Kenntnis davon hätte, weil oft wären dann solche Sachen, wie zum Beispiel Sonja hat ja diese tollen Pflaster, sowas würde man wahrscheinlich heute wegschmeißen.
Sonja Schönberger hatte nur 2 Stunden Zeit im Archiv und fotografierte so schnell sie konnte so viele Gegenstände wie möglich ab. Diese Fotografien sind der Grundstock ihrer Installation, ergänzt durch Alltagsobjekte, durch Röntgenaufnahmen von Marthas Bein nach einem schweren Autounfall, Ausschnitte aus ihrer Biografie und ein 400 Seiten dickes Adressbuch. Fundstücke, die Martha den Besucherinnen näher bringen und Fragen provozieren, auch über das eigene Leben.
Was sammelt man? Also was macht das Leben eigentlich grundsätzlich aus? Welche Objekte bleiben? Und das war auch die Frage bei dieser Arbeit, eben was man alles aufbewahrt, was einem wichtig ist und vielleicht auch das Wenige, was das Leben repräsentiert.
Die Künstlerin Sonja Schönberger über Martha, die Installation aus dem Alltag der Martha Feuchtwanger. Jetzt in der Bibliothek der Universität of Southern California zu sehen bis zum 21. April.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir uns jetzt mit einer kommenden Welle beschäftigen, die eigentlich schon längst da ist, mit voller Wucht. The Coming Wave, künstliche Intelligenz, Macht und das größte Dilemma des 21. Jahrhunderts. So heißt das Buch von Mustafa Suleiman, ein Amerikaner, ein Fachmann ersten Ranges auf dem Gebiet. Er war in der Führungsmannschaft im Google-Konzern, hat 2 KI-Unternehmen mitbegründet und sein Buch war in den USA ein Bestseller. Jetzt gibt es die deutsche Ausgabe, die Vera Linz für uns gelesen hat. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Bei solchem Autor guckt man natürlich ungleich schärfer hin. Vielleicht erstmal grundsätzlich. Wie liest Mustafa Suleiman denn diese künstliche Intelligenz, The Coming Wave? Das klingt ja nach einem Tsunami wie der Naturkatastrophe.
Ja, genau so meint er das auch. Also für ihn ist künstliche Intelligenz zusammen mit synthetischer Biologie als die nächste große Technologiewelle, die uns überspült, vergleichbar mit einem Tsunami tatsächlich. Wobei man sagen muss, dieses Bild der Welle, die ist an sich erstmal nicht neu. Immer wieder gibt es in regelmäßigen Abständen Technologiewellen, sagt er. Und zwar immer dann, wenn sogenannte Allzwecktechnologien erfunden worden sind, sind wie der Faustkeil, das Feuer, der Motor, der Computer oder eben jetzt KI. Und diese führen dann zu sprunghaften Veränderungen in den Gesellschaften, die man zunächst mal gar nicht überblicken kann. Es sei denn, man heißt Mustafa Suleiman. Er nimmt für sich in Anspruch, absehen zu können, was diese aktuelle Welle für uns bedeutet und prophezeit eben, diesmal geht es ums Überleben der Menschheit, Disruption, Instabilität, Katastrophen unvorstellbaren Ausmaßes, sieht er da vor seinem inneren Auge und will versuchen, diese Gefahren einzudämmen, auch wenn er meint, dass es eigentlich gar nicht geht.
Also jetzt bin ich ein bisschen überrascht, Vera, dass der Mann gleich so in die Vollen geht. Also ich meine, dass der Faustkeil, das Feuer, der Motor, der PC sozusagen die Welt verändert hat, ist ja klar. Aber dass die KI die Welt jetzt nur zur Katastrophe verändert, das ist doch schon überraschend, oder?
Naja, wenn wir nicht aufpassen. Also er nennt 4 Merkmale, die diese Technologiewelle ausmachen. Das macht er durchaus sachkundig und erhellend. Und das ist tatsächlich deshalb auch erwähnenswert, weil er, wie sich ja schon angedeutet hat, sehr alarmistisch sozusagen an dieses Thema rangeht. Und alle, die diesen Alarmismus übrigens nicht teilen, sind aus seiner Sicht in der Falle der Pessimismus-Aversion gefangen. Also da ist er ganz kategorisch. Aber das erklärt er jetzt sehr gut. 4 Besonderheiten dieser neuen Technologiewelle gibt es zum Beispiel, dass KI anders als andere Technologien niedergewesene Asymmetrien schafft. Die Folge sind gewaltige Machtverschiebungen weg von Staaten und Militär hin zu kleinen Gruppierungen, die KI zum Beispiel ganz easy als Waffe einsetzen können. Ein Problem auch die Geschwindigkeit, mit der sich Rechenkapazitäten und damit auch die Leistungsfähigkeit der KI erhöhen. Dann gibt es eine Vielfalt von möglichen Anwendungen und diese führen, so Punkt 4, dazu, dass zunehmend diese Technologie autonom handelt, also ohne uns Menschen. Und da hat man natürlich tatsächlich schon die Assoziation, da könnte einiges aus dem Ruder laufen.
Wäre es da nicht also Zeit für ein Moratorium, wie es im vergangenen Jahr ja mehr als 1000 KI-Experten weltweit gefordert haben? Was hält denn Mustafa Suleiman von dieser Idee, von dieser Forderung jetzt erstmal innezuhalten?
Naja, nicht allzu viel. Der Grund dafür, der ist auch plausibel. Er sagt, es gibt unwiderstehliche Anreize, die dagegen stehen. Also zum Beispiel, dass sich mit dieser Technologie wahnsinnig viel Geld verdienen lässt, wie wir ja gerade sehen. Dann führt auch der Wettstreit zwischen Systemrivalen wie China und den USA dazu, dass man sich gegenseitig ständig mit Entwicklungen überbieten möchte. Dann natürlich nicht zu unterschätzen, der Antrieb von Forschern, alles aus einer Technologie herauszuholen. Darum meint er, klappt das nicht. Also ist vielleicht eine nette Idee, aber das klappt nicht, so ein Moratorium zu machen. Und er weiß auch selbst, wovon er spricht. Denn wenn er über KI spricht und Leute sagen, naja, das hat vielleicht auch eine Begrenzung, weil KI langsamer wird, dann sagt er, das sind Zweifler, die schiebe ich beiseite. Das sind nur Phasen eines sich entfaltenden Forschungsprozesses. Und das fand ich so ein bisschen befremdend, wie er eben so sagt, basta, so ist das. Und wer zweifelt, der irrt.
Mhm. Wenn er jetzt aber dazu beitragen will, also hier etwas zu bewirken, also diese neue Technologiewelle in ihren katastrophischen Auswirkungen zu begrenzen oder einzudämmen. Ich meine, macht er da Vorschläge dazu?
Er macht Vorschläge und er will quasi die Welt vor dem bewahren, was er ja auch selber erschafft. Das klingt so ein bisschen so nach dem Zauberlehrling, der nach seinem Meister ruft, auch wenn Suleiman das nicht so aussehen lässt. Er sagt, wir brauchen etwas grundlegend Neues. Das schlägt er so ganz großspurig vor in der Regulierung. Er macht 10 Vorschläge, durchaus vernünftige Vorschläge, zum Beispiel, dass man eine globale Institution schafft, um weltweit zusammen KI zu regulieren oder dass Menschen mit kritischem Sachverstand in Entwicklerteams aufgenommen werden, die erst schon bei der Entwicklung schauen, dass sie da was Vernünftiges entwickeln. Und dann sagt er, das finde ich durchaus vernünftig, dass auch Regierungen oder die öffentliche Hand Technologie bauen soll, um selber auch einen Kraftfaktor darzustellen und aber auch das Ganze zu verstehen.
The Coming Wave, künstliche Intelligenz, Macht und das größte Dilemma des 21. Jahrhunderts. So heißt das Buch von Mustafa Suleiman auf Deutsch. Im CH Beck Verlag ist es erschienen, übersetzt von Andreas Wirtensohn. 377 Seiten, der Umfang 28 Euro, der Preis. Vera Linz hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank dafür. Wir haben seit dem Wochenende gestern in der Lesart berichtet über die Ausladung der Schriftstellerin Ronja Othman beim Literaturfestival in Karachi in Pakistan. Nach einem offenen Brief, in dem gegen ihren Auftritt protestiert wurde, Social-Media-Reaktion sowie die Weigerung einer britischen Literaturprofessorin, eine Veranstaltung mit Ronja Othman zu moderieren, da sah die Festivalleitung dann die Sicherheit der Autorin auch nicht mehr gewährleistet und strich sie also aus dem Programm. Hintergrund waren Statements und Artikel von Ronja Othman zur Situation in Israel, ihr Engagement gegen Antisemitismus und Terror. Und nie hat eine Rolle gespielt, dass Ronja Othman wirklich auch selbst traumatische Erfahrungen als jesidische Kurdin mit ihrer Familie im IS-Terror durchlitten hat. Ebenfalls in Karachi war der bekannte Publizist, frühere Spiegelkorrespondent und jetzt Schriftsteller Hasnain Kasim. Und er sagte prompt seinen Auftritt ab. Jetzt ist er am Telefon. Guten Tag, Herr Kasim.
Guten Tag, hallo.
Wie haben Sie denn diese Ausladung von Ronja Othman wahrgenommen, Herr Kasim? Wie haben Sie davon erfahren?
Ich war vor Ort in Karachi und bin angekommen und auch Ronja Othman ist dann zur ähnlichen Zeit angekommen und wir bekamen dann mit, dass eben die Moderation abgesagt wird. Die Moderatorin, eine britische Literaturdozentin, hat sich geweigert, da mit Ronja auf die Bühne zu gehen. Sie wolle nicht mit ihr in einem Atemzug genannt werden und auf einer Bühne sein und weil der Ronja Othman vorgeworfen wurde, sie sei Zionistin und islamophob. Und dann hatten wir also die Idee, alle gemeinsam miteinander, Ronja Othman könnte ja alleine lesen, sie braucht ja gar keine Moderation, sie wollte auch einen Roman lesen, der mit dem Thema Palästina-Israel gar nichts zu tun hat. Und das wurde dann aber auch abgelehnt und letztlich wurde dann der Auftritt von Ronja Othmans abgesagt. Sie wurde ausgeladen, weil sie die Sicherheit nicht gewährleisten könnten, so die offizielle Begründung.
Sie haben sich dann sofort entschieden, dort nicht aufzutreten und haben jetzt in einem Artikel heute der Süddeutschen Zeitung das Festival auch in den Blick genommen. Das hat ja das Ziel, wie es auf der Website des Festivals heißt, Diskussionen zu ermöglichen, ein Umfeld der Offenheit, des Pluralismus und des intellektuellen Diskurses zu schaffen. Zitat Ende. Und Sie, Herr Kasim, sagen, davon könne überhaupt keine Rede sein. Bestimmte Dinge hätten Sie in Ihrem Vortrag auch nicht ansprechen dürfen. Welche waren das?
Also in meinem Vortrag sollte es tatsächlich dann auch konkret um Palästina und Israel gehen und um eine neue Weltordnung. Und in der Vorbesprechung, die per E-Mail stattfand, war schon klar, in welche Richtung das geht. Nun verstehe ich, dass Pakistan ist ein islamisches Land und dass man dort auf palästinensischer Seite steht. Auch das kann ich nachvollziehen. Aber ein Diskurs heißt ja, dass wir offen reden. Und mir war klar, ich würde die Position vertreten. Selbstverständlich braucht man eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber ich würde die Hamas eine Terrororganisation nennen, was sie ist. Ich würde auch den 7. Oktober als Terrorakt benennen. Und all das, das war von vornherein klar, war nicht erwünscht. Es wurde mir vielmehr gesagt, ich sollte doch aus dem Herzen der Dunkelheit berichten. Damit war Europa gemeint, also ein Kontinent, der auf der Seite Israels stehe. Und ich könnte also sozusagen kritisch ja mal aus Europa berichten. Und mir war klar, wenn ich all diese Dinge äußere, und ich habe mich auch früher schon in Artikeln und in den sozialen Medien sehr kritisch gegenüber viele Dinge in alle Richtungen geäußert, aber eben auch gegenüber manche palästinensische Aktivitäten, insbesondere gegenüber die Hamas, dann war mir klar, auch meine Sicherheit ist nicht gewährleistet. Also habe ich deswegen aus Solidarität mit Ronja Othman und eben aber auch aus Sorge um meine Sicherheit gesagt, ich trete dort nicht auf.
Sie haben selbst familiäre pakistanische Wurzeln, Herr Kasim, haben aus Pakistan berichtet, kennen das Land, auch die Sprache. Und Sie beschreiben eine Begegnung auf dem Eröffnungsempfang des Festivals. Da haben Sie zwei Damen getroffen, die nicht wussten, dass sie Urdu verstehen. Was hat sich dazu getragen?
Ja, ich bin dann zu dem Empfang gegangen. Ich wollte eigentlich dort auch nicht hin. Ich bat dann die Festivalleitung zu kommen, dass man das Gespräch suche. Die wollten nicht, dass ich jetzt absage. Wohl auch, weil das Festival natürlich mit deutschen Geldern finanziert wird. Es wird also finanziert von Franzosen, Briten, Amerikanern und Deutschen. Und das hätte schlecht ausgesehen, wenn ich jetzt also da absage und das auch noch begründe. Aber ich habe dann gedacht, ich höre mir das an, ich bin grundsätzlich offen für Gespräche und habe dann festgestellt, das ist eine Atmosphäre, in der ich gar nicht auftreten möchte. Diese beiden Damen, beides von der High Society Karachi, ist die eine Akademieleiterin, eine Kunstakademieleiterin, die andere eine Journalistin, die begann das Gespräch mit mir und sagten dann, es sei richtig ihrer Meinung nach, dass man Ronja Othman ausgeladen habe. Und dann habe ich gesagt, naja, mag man so sehen, aber man muss ja schon auch mit irgendeinem Wort Kritik äußern dürfen und auch am 7. Oktober 2023. Und es ist ja ein Ort des Diskurses und das findet nicht statt, wenn man jemanden auslädt. Und dann sagte die eine, die Kunstakademieleiterin, zu der anderen auf Urdu, in dem Glauben, ich würde sie nicht verstehen, ich war hier nämlich als deutscher Autor vorgestellt worden, prügel den Knaben mal richtig durch. Ja, den müssen wir jetzt mal richtig durchprügeln auf Urdu, und wandte sich dann zu mir und sagte auf Englisch, der ganze Terror habe ja schon lange vor dem 7. Oktober angefangen und man müsse da ja wohl auch ganz anders über Israel reden, dass ein Terrorstaat sei. Ich gebe also ihre Worte wieder. Und dann ging es weiter. Ich erzählte, man könnte ja unter dieser in dieser Argumentationsweise und in dieser Logik müsste man ja den 11. September 2001 verteidigen und müsste Osama bin Laden gut finden, weil er sich gewehrt hat gegen Dinge des Westens. Und auf jeden Fall war das Problem, sagte dann die Journalistin zu mir tatsächlich, ja, sie finde den 11. September richtig und bin Laden sei ein guter Mann. Und da war für mich klar, in dieser Situation möchte ich nicht auftreten.
Ronja Uthmann hat in einem Interview hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur direkt nach ihrer Rückkehr gesagt, sie müsse sich in Zukunft wirklich überlegen, wo sie überhaupt noch hin soll und hin kann, wenn solche Reaktionen zu befürchten sind. Es ist ja wirklich eine ganz neue Situation von intellektueller Cancel Culture hier eingetreten. Jeder Diskurs, jede offene Debatte wird von vornherein unterbunden, verhindert. Wie sehen Sie das, Herr Kasim? Es gibt ja jetzt immer wieder solche Beispiele, jüngst auch in Berlin, wo ein Hannah-Arendt-Abend gesprengt wurde. Was kann man denn dagegen tun?
Man muss sich dagegen mit Worten wehren. Das kann nicht sein, das kann man nicht hinnehmen. Neu in Pakistan nicht. Also dort ist es schon lange so, dass wenn man bestimmte Dinge sagt, dass man dann gecancelt wird, dass man da sogar auch Gefahren ausgesetzt ist, bis hin zur Selbstjustiz, dass ein Mob hinter einem herrennt und einen umbringt. Deswegen ist es auch so gefährlich, dort jemanden zu markieren als Zionistin. Also das ist wissend, jemanden in diese Gefahr zu werfen. Das ist also unverantwortlich. Neu ist für mich allerdings schon, dass diese ganze Unart auch hier im Westen um sich greift. In diesem Fall ist eine britische Literaturdozentin, die das wesentlich mit angetrieben hat in Pakistan. Und dass das in Berlin passiert, an der FU und so weiter, das finde ich unmöglich. Also ich glaube, wir müssen uns dagegen wehren mit Worten und immer wieder sagen, ja, Kritik natürlich, aber es muss, solange sich jemand innerhalb des Demokraten Rahmens äußert und nichts Strafbewährtes sagt, muss jemand sich äußern dürfen. Und da muss man auch zuhören. Man kann von mir aus sagen, ich höre nicht zu, ich gehe nicht hin, man kann zum Boykott aufrufen. Aber das zu stören, dass niemand die Chance hat, dazuzuhören, ist inakzeptabel.
Der Eklat auf dem Literaturfestival in Karachi. Das war Hasnain Kasim, der seinen Auftritt dort abgesagt hat. Vielen Dank Ihnen, Herr Kasim, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Als deutscher Jude taucht Kurt Bloch in den Niederlanden unter. In seinem Versteck stellt er ab Sommer 1943 jede Woche ein kleinformatiges Heft mit bissigen Collagen und handgeschriebenen Gedichten gegen das NS-Regime her. Het Underwater Kabarett, das Unterwasserkabarett, ist jetzt in Berlin zu sehen.
Vielleicht kommen euch die Gedichte, die ich in eurer Sprache schrieb, in späteren Zeiten zu Gesichte. Und täten sie's, wär mir's recht lieb.
Die 95 Magazine mit Collagen und Texten standen jahrelang im Regal der Familie in New York, wo Kurt Bloch 1975 starb. Seine Tochter Simone hat das Werk nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Mein Vater wollte allen unterdrückten Menschen Hoffnung spenden, egal wo und wann. No matter
how and when. Mein Dichten ist wie Dynamit. Kurt Blochs Het Underwater Kabarett. Die Ausstellung ist bis zum 26. Mai im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen. In der Oper Waluschka von Peter Oetwösch geht es um ein Dorf, das dunklen Verheißungen erliegt. Morgen ist sie in Regensburg zu sehen. Das Libretto basiert auf dem 1989 erschienenen Roman Melancholie des Widerstands des ungarischen Schriftstellers László Krasznahorkai.
Die Erde stellt sich erst einmal hierher und dann dreht sie sich im Kreis um die Sonne.
Im Zentrum der düsteren, grotesken und auch aktuellen Parabel steht der Zeitungsausträger János Waluschka. Die Dorfbewohner wollen seine Warnungen nicht hören und Waluschka endet in der Zwangsjacke. Regisseur Sebastian Rietschel.
Es ist leider sehr aktuell, was wir dort auf der Bühne zeigen. Und das ist das, was draußen im Land gesellschaftlich vor sich geht.
Waluschka, die Oper. Morgen um 19.30 Uhr im Theater in Regensburg. Die nächste Vorstellung ist am Sonntag.
Wenn Sie Krieg nur aus Nachrichten, Filmen, Büchern und anderen Publikationen kennen, gebe ich Ihnen einen Rat.
Schreibt die junge Ukrainerin Dina Bohn in dem Buch »Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis – Briefe von Frauen aus der Ukraine an die freie Welt«.
Schätzen Sie alles, was Sie haben. Nehmen Sie sich Zeit für einen Kaffee mit Freunden. Reisen Sie, denn irgendwann kann alles vorbei sein. Irgendjemand könnte beschließen, dass Sie zu gut leben und davor gerettet werden müssen.
Herausgeberin des Buches, in dem über 30 Frauen zwischen 10 und 70 Jahren über ihr Land im Krieg schreiben, ist die französische Politologin Aurélie Brault. Heute spricht sie mit dem Taz-Reporter und Autor Daniel Schulz in München über Erlebnisse im Krieg. Aurélie Brault.
Ich glaube, dieses Buch geht hauptsächlich um die Liebe. Also trotz allem soll man nicht vergessen, das Leben geht weiter und die Zeit, die wir mit der Familie oder mit Freunden, Freundinnen verbringen, ist das Hauptwichtigste.
Lesung und Gespräch mit Aurélie Brault und Daniel Schulz. Heute um 19 Uhr im Literaturhaus in München.
Die Literaturtipps von Susanne von Schenk waren das hier im Deutschlandfunk Kultur.